In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 11. Februar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge Freiburg. Sammellager schließen für dezentrale Unterbringung, Solidarität mit den BewohnerInnen. Mit diesen Forderungen fand am Samstag um 15 Uhr eine Mahnwache vor der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Lörracher Straße in Freiburg statt. Radio Dreigland sprach mit Ben von der Initiative Lea Watch über die Mahnwache, die anstehende Evaluation und Klagen gegen die mutmaßlich rechtswidrige Hausordnung, die die Unverletzlichkeit der Wohnung ignoriert. Immer noch aktuell, finde ich, wenn auch die Mahnwache bereits gelaufen ist. Milliardenaufrüstung und derzeitige Kriegseinsätze der Bundeswehr. Tobias Pflüger, Mitglied des Bundestages Die Linke, Informationsstelle Tübingen, berichtet aus dem Verteidigungsausschuss gegenüber Bermudafunk Mannheim. Planungsstopp für die S21-Filtertrasse West. Konsequenz aus einer langjährigen Fehlplanung, die keine Konsequenz ist. Ein Gespräch mit Stefan Siegel von der Schutzgemeinschaft Filder zu den am Dienstag vom Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer veranlassten Stopp der Anhörung und damit des Planungsverfahrens für den Filder-Trassenabschnitt. Doch zunächst zu Nachrichten. Baden-Württemberg, Heckler und Koch in der Revision. Der Bundesgerichtshof hatte heute in die Revision des Oberdorfer Unternehmens Heckler & Koch und der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen das Urteil des Landesgerichts Stuttgart vom 21. Februar 2019 wegen illegaler Waffenexporte von Heckler & Koch nach Mexiko verhandelt. Das Urteil wird am 11. März verkündet. Greenpeace-Abrüstungsexperte Alexander Lurz kommentiert hierzu. Heckler & Koch hat sich mit der unbestrittenen illegalen Ausfuhr von Sturmgewehren nach Mexiko schuldig gemacht. Die moderate Strafe von 3,7 Millionen Euro will der Konzern nicht zahlen. In Oberndorf fehlt es offensichtlich vollkommen an Einsicht in die eigene Schuld. Neue Maßnahmen von Heckler & Koch zur Imagekorrektur, wie etwa der Verzicht auf Exporte in Drittstaaten, sind nur somit eins: unglaubwürdige Public Relations. Der Fall zeigt erneut, dass Waffenexporte aus Deutschland ungenügend geregelt sind. Spätestens die nächste Bundesregierung muss ein restriktives Rüstungsexportgesetz vorlegen, das eindeutig ist und Fragen wie Endverbleib und Entschädigung regelt. So Greenpeace-Abrüstungsexperte Alexander Lurz. Nach VGH-Entscheidung zu Afghanistan, Flüchtlingsrat fordert Abschiebungsmoratorium und Überprüfung aller Einzelfälle. Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zur Abschiebung nach Afghanistan fordert der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg die Landesregierung auf, sich nicht mehr an Sammelabschiebungen in das Krisenland zu beteiligen und alle Fälle von Personen, die zur Abschiebung nach Afghanistan vorgesehen sind, im Lichte dieser Entscheidung neu zu prüfen, wie dies ein Sprecher des Innenministeriums gegenüber Legal Tribune Online angekündigt hat. Diesen Worten sollten allerdings möglichst schnell auch Taten folgen. Nach Kenntnis des Flüchtlingsrats will Baden-Württemberg sich an der nächsten Sammelabschiebung nach Afghanistan beteiligen. Aktuell sind mehrere Afghanen in Abschiebungshaft in Pforzheim und sollen demnächst nach Afghanistan abgeschoben werden. In einer erst jetzt veröffentlichten Entscheidung hat das VGH am 17. Dezember entschieden, dass angesichts der verheerenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Afghanistan selbst alleinstehende gesunde Männer im arbeitsfähigen Alter dort voraussichtlich nicht in der Lage sein werden, auf legale Weise ihre elementaren Bedürfnisse nach Nahrung, Unterkunft und Hygiene zu befriedigen. Abschiebungen sind nach Auffassung des VGH allenfalls bei Personen vertretbar, die entweder ein tragfähiges und erreichbares familiäres oder soziales Netzwerk haben, nachhaltig finanzielle oder materielle Unterstützung durch Dritte erfahren oder über ausreichendes Vermögen verfügen. Diese Voraussetzungen treffen auf die allerwenigsten zu, Das heißt, die Anzahl der Personen, die in dieser Kategorie fallen und abgeschoben werden dürfen, ist nach Erkenntnissen des SprecherInnenmitglieds Manfred Weidemann, der Rechtsanwalt einiger oder vieler afghanischer Geflüchteter ist, überschaubar.
Was ist der Grund für die Mahnwache am Samstag?
Im Grunde geht es uns bei der Mahnwache am Samstag um zwei Dinge. Einerseits sind diese Massenlager auf Isolation gepolt. Das heißt, die strikte Besuchsregulierung verunmöglicht eigentlich einen Kontakt. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder diese Mahnwachen gemacht und erlebt, dass die Bewohnerinnen diese Zeichen sehr wichtig finden. Und deswegen wollen wir das auch wieder am Samstag tun, einfach um ein Zeichen zu senden, hey, ihr seid nicht allein und es gibt Leute, die sich für eure Lage und für die Missstände im Lager interessieren. Und zum anderen ist es eine gute Möglichkeit, um auf die bevorstehende Evaluation des Lagers aufmerksam zu machen und auch da die Verantwortung der Stadt Freiburg hervorzuheben.
Kommen wir zu der Evaluation nachher noch. Kannst du ein bisschen was zu der aktuellen Zusammensetzung der BewohnerInnen der Landeserstaufnahmestelle sagen? Wer wohnt aktuell in der Lea?
Also eigentlich ist diese Erstaufnahmeeinrichtung für 450 beziehungsweise auch mehr, also 800 Leute, wenn sie ausgebaut ist, ausgerichtet. Aktuell scheint die Belegungsdichte nicht so hoch zu sein. Wir gehen davon aus, dass gerade so zwischen 100 und 200 Menschen leben. Das Regierungspräsidium hat aber schon im vergangenen Frühjahr, also 2020, die Jugendherberge angemietet und so quasi die Belegungsdichte etwas entzerrt. Und in dieser Jugendherberge kommen meines Wissens Frauen und Familien unter, sodass jetzt gerade im Lager nur Männer wohnen. Und zur Corona-Situation, da gibt es dann quasi einen extra Wohnblock für Quarantäne beziehungsweise für Verdachtsfälle.
Heißt, es wird zumindest so ein bisschen versucht, die Wohnbedingungen der Corona-Pandemie anzupassen.
So ist es. Also in Freiburg wurden tatsächlich Maßnahmen getroffen, auch wenn, also das ist leider nicht Normalität in Deutschland. Wir bekommen immer wieder Informationen, dass Corona in geflüchteten Unterkünften massiv wütet. In Baden-Württemberg ist da Ellwang ein tragisches Beispiel, wo zwischenzeitlich über 90% der Bewohnerinnen mit dem Virus infiziert wurden. Aber auch in Freiburg bleibt der prinzipielle Widerspruch. Also während sich die Allgemeinbevölkerung nur noch mit zwei Haushalten treffen darf, geht man im Lager jeden Abend oder jeden Mittag zu hunderten Leuten eigentlich in die Kantine. Auch wenn es da Hygieneregelungen gibt, widerspricht das eigentlich dem gesunden Menschenverstand. Und es müsste eigentlich viel schneller auch diese Menschen in dezentrale Unterkünfte oder Wohnungen verteilt werden.
Du hast es vorhin schon angesprochen. Im April steht im Gemeinderat die Entscheidung an, den Vertrag mit dem Land zum Betrieb der Landeserstaufnahmeeinrichtung zu verlängern. Wie fällt denn dein Fazit der Lea in Freiburg aus? Wie wäre deine Evaluation?
Ich glaube, an der Stelle wäre es mir wichtig, nochmal die Dimension diese Einrichtung, was das bedeutet für die Asylpolitik Freiburgs, hervorzuheben, weil das auch nach zwei oder drei Jahren, seitdem dieses Lager jetzt besteht, vielen noch nicht klar ist, weil sich Freiburg durch die sogenannte Vollprivilegierung von der Pflicht entledigt, weitere Geflüchtete aufzunehmen. Das heißt, die Geflüchteten, die in der Lea wohnen, werden entweder auf andere Landkreise verteilt oder abgeschoben. Das heißt, langfristig werden die ganzen kommunalen Unterkünfte abgebaut und Geflüchtete leben in Freiburg nur noch in diesem Massenlager. Und das bedeutet zum einen, dass die ganzen Initiativen von Deutschkursen, gemeinsam essen, über auch politische Initiativen eigentlich keinen Handlungsspielraum mehr haben, weil diese Personen nur noch isoliert in diesem Lager leben. Und zum anderen ist es eigentlich eine Verabschiedung oder eine Verunmöglichung von jeglichen progressiven Konzepten. Also das, was schon lange eigentlich in der Wissenschaft von politischen Initiativen, von den Bewohnerinnen gefordert wird, nämlich dezentrale Wohnungen, dezentrales Wohnen in Wohnungen oder zumindest eben in Unterkünften, wo sie auch selbstbestimmt kochen können, wird quasi zunichte gemacht. Und diese Dimension müssen wir, glaube ich, hervorheben und sagen, dass das die einzige Möglichkeit ist, in naher Zukunft noch etwas gegen die Trend der Massenlager zu unternehmen.
Flüchtlinge in Freiburg also nur noch in Massenlagern, wenn der Vertrag zur Einrichtung der Lea weiter bestehen bleibt. Ausnahmen gibt es da vielleicht ein paar wenige, die sogenannten Kontingentflüchtlinge, aber der Großteil würde dann auf lange Sicht nur noch in Massenlagern in der Lea wohnen. Wir haben immer wieder auch bei Radio Dreieckland darüber berichtet, dass das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung in der Landeserstaufnahmestelle auf vielfältige Weise verletzt wird. Das bestätigt auch ein unter anderem von euch in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten, das sich die Hausordnung der Landeserstaufnahmestelle vorgenommen hat. Nun wurden erste Normenkontrollklagen eingereicht. Ein paar Worte zu den Klagen. Was greifen Sie an?
Tatsächlich ist das sehr, sehr wichtig. Im Dezember haben sich 6 Bewohnerinnen dazu entschlossen, eine sogenannte Normenkontrollklage anzustrengen gegen die gültige Hausordnung. Und eine Normenkontrollklage geht direkt an den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und überprüft quasi die gesamte Rechtsmäßigkeit dieser Hausordnung. Und das ist insofern fast einzigartig, weil sich die Geflüchteten natürlich in einer prekären Situation befinden. Häufig haben sie genug eigene Probleme, erleben Repression. Und dass sich jetzt quasi 6 Bewohnerinnen dazu durchgerungen haben, diese Klage einzureichen und das auf juristische Weise zu versuchen, ist, man kann es nicht anders sagen, einfach sehr, sehr mutig und auch sehr wichtig, weil wir mit dem Rechtsgutachten, das du erwähnt hast, auf politischer Ebene eigentlich auf Granit stoßen. Das heißt, die Stadt verweist die Verantwortung auf das Land sagt, das Rechtsgutachten ist formal nicht richtig. Also ich glaube, da geht es nur noch über den gerichtlichen Weg und da hoffen wir einfach bald auf eine Entscheidung. Das wird noch dauern, aber es ist zumindest mal ein wichtiger Schritt, dass sich da 6 Bewohnerinnen bereit erklärt haben, gegen diese Hausordnung, gegen diese laut dem Rechtsgutachten rechtswidrige Hausordnung, die in ganz Baden-Württemberg gilt, vorzugehen.
Du hast es gesagt, Sozialbürgermeister Kirchbach von der SPD versucht, die Verantwortung für die Lea komplett dem Land zuzuschieben. Die Lea ist eine Landeseinrichtung. Hat er mit seiner Position nicht recht?
Es ist so, dass Freiburg einfach auch einen Handlungsspielraum hat. Dadurch, dass die Menschen, die in der Lea wohnen, auch rechtlich Einwohnerinnen der Stadt Freiburg sind, hat die Stadt Freiburg auch eine Fürsorgepflicht. Und es greift einfach zu kurz, wenn Herr Kirchbach als Antwort auf die massiven Vorwürfe in diesem Rechtsgutachten schreibt, dass er der Überzeugung ist, dass darin schon alles rechtens abläuft. Also wenn das die Position der Stadt ist, auf ein Rechtsgutachten, auf ein fundiertes Rechtsgutachten, dann fragt man sich schon, wie manche Menschen noch von einem grünen, weltoffenen Freiburg, politischen Freiburg sprechen können.
Abschließend von dir vielleicht noch einige Forderungen zur Landeserstaufnahmestelle und vielleicht noch ein Appell an die Stadtpolitik?
Ich glaube, das wird am besten deutlich, wenn man sich nochmal das wörtlich nimmt. Also Erstaufnahme heißt ja eigentlich, klingt zumindest erstmal kurz, aber nach den neuesten Gesetzesverschärfungen soll das in der Regel bis zu 18 Monate gehen. Das ist dann für mich keine erste Registrierung mehr, sondern es erfüllt ganz andere Funktionen, die Abschottung, die Abschreckung, die Isolation. Und ich glaube, das muss endlich ankommen und von den Verantwortlichen auch angesehen werden, dass es da nicht um eine erste Registrierung geht, sondern um ganz andere Funktionen. Und mein Appell an die Stadt Freiburg wäre, dann sich das einfach mal zu Herzen zu nehmen und dann zu überlegen, welche anderen Konzepte könnte man dann entwickeln. Und da gibt es in anderen Städten Vorschläge. Es gab vor der Entstehung der Landeserstaufnahmeeinrichtung die BIS, die Basisinitiative, vor Ort, die ein gemischtes Quartier dort vorgeschlagen hat, anstatt jetzt eines isolierten Lagers. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wenn man denn nur will, aber wir sind noch nicht mal an dem Punkt, an dem das quasi eingesehen wird und an dem die politischen Hintergründe dieses Lagers eingesehen werden.
Sammellager schließen für dezentrale Unterbringung, Solidarität mit den BewohnerInnen. Mit diesen Forderungen findet am Samstag um 15 Uhr eine Mahnwache vor der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Lörracher Straße in Freiburg statt. Wir haben anlässlich dessen mit Ben von Lea Watch gesprochen und mehr Infos zur Kampagne gibt es unter grundrechte-am-eingang-abgeben.de.
Immer noch aktuell, finde ich, wenn auch die Mahnwache bereits gelaufen ist. Milliardenaufrüstung und derzeitige Kriegseinsätze der Bundeswehr. Tobias Pflüger, Mitglied des Bundestages Die Linke, Informationsstelle Tübingen, berichtet aus dem Verteidigungsausschuss gegenüber Bermudafunk Mannheim.
Zum Verteidigungsausschuss war wieder eine sehr spannende Sitzung. Die Ministerin hat ja gestern Abend irgendwie ein Papier zur Zukunft der Bundeswehr vorgelegt. Allerdings haben wir dann während der Sitzung erfahren, dass das Papier zwar gemeinsam mit dem Generalinspekteur verantwortet wird, aber dass davon im politischen Raum offensichtlich nicht mal die eigene Fraktion oder die eigene Koalition was wusste. In diesem Papier wird quasi so ein Problemaufriss gemacht und eine Bedrohungsanalyse angedeutet. China ist es, Russland ist es und deshalb braucht man also mehr Geld. Beim Geld hat man sich verkalkuliert und dann kam in der Debatte raus, dass man sich jetzt überlegt, naja, man muss ja nicht alles in den Einzelplan 14, in den Militärhaushalt tun, man könnte ja auch mal was in den Einzelplan 60 tun, zum Beispiel das Future Combat Air System, das ist ein großes Kampfflugzeug, was man gemeinsam mit Frankreich und auch Spanien plant. Und es werden Milliarden sein, was dort in den nächsten Jahren quasi reingesteckt wird. Und das will man jetzt offensichtlich gar nicht mehr im Einzelplan 14 veranschlagen, sondern Einzelplan 60. Dann hatten wir heute noch die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Neben Afghanistan und Mali, die beiden gerade wichtigsten Auslandseinsätze, kam ganz nebenbei noch ein kleiner Knaller raus. In Bezug auf den Atalanta-Einsatz in Somalia plant die EU ein neues Mandat. Und die Bundeswehrsoldaten, die vor Ort sind, sind da zwar weiterhin vor Ort, aber es ist so, dass gleichzeitig das Ganze unter quasi Vorbehalt stattfindet. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt quasi, die Soldaten sind da. Es gibt eigentlich kein wirkliches Mandat. Hat dann auch etwas Unruhe verursacht, als ich diese Frage gestellt habe. Ich glaube, da haben wir was aufgespürt, dass tatsächlich so ist, quasi, dass man da Bundeswehrsoldaten unter Vorbehalt eines Mandates des Deutschen Bundestages weiterhin im Atalanta-Einsatz hat. Ich halte das für sehr problematisch. In Bezug auf Afghanistan ist es so, dass die Gemengelage zunehmend unübersichtlicher wird für die Bundesregierung, weil sie uns ja demnächst ein Mandat vorlegen muss. Und gleichzeitig der Abzugstermin, der zwischen USA und Taliban festgelegt wurde, deutlich später liegt. Und was nun zwischendrin genau passieren wird, ist sehr unklar. Was macht die neue US-Administration unter Joe Biden? Wird sie weiterhin die US-Truppen quasi abziehen? Nach allem, was man hört, nicht. Heißt es dann, dass der Bundeswehreinsatz anders fortgeführt wird? Nach jetzigem Stand der Dinge werden wir von der Bundesregierung ein Mandat vorgelegt bekommen, was so aussehen könnte wie das letzte, was in keinster Weise der Gemengelage vor Ort entsprechen würde und was völlig inakzeptabel wäre. Wir haben dann zusätzlich zu dem Grund, dass wir den Einsatz eh ablehnen, einen weiteren Grund, dass ein solches Mandat völlig unseriös wäre. In Bezug auf Mali hatten wir als Linke den Punkt draufgesetzt, weil die französische Mission Burkane ja mehrere Menschen dort umgebracht hat. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat die Verletzungen dieser Menschen beschrieben und es kann sehr gut sein, dass es quasi durch Burkane verursacht wurde. So wurde es vor Ort auch diskutiert. Die französische Seite sei es nicht gewesen. Die Bundesregierung sagt, die französische Seite hätte recht. Ich bin sehr skeptisch, quasi, ob das so stimmt. Der zentrale politische Punkt ist, war Bundeswehr involviert? waren Spezialkräfte der Bundeswehr involviert. Wir haben dazu keine Informationen bekommen, wir bleiben dran. Das waren die Punkte bezüglich auf Auslandseinsätze. Was vielleicht insgesamt noch interessant ist, ist, was quasi insgesamt rüstungspolitisch geplant ist. Ich glaube, diese Bundesregierung versucht insgesamt gerade alles, was noch irgend geht, diese Legislaturperiode uns quasi noch als Rüstungsprojekte reinzulegen. Und man fängt damit an, quasi auch, wie hat es ein CSUler heute im Ausschuss gemeint, alternative Finanzmöglichkeiten zu suchen. Was jedenfalls klar ist, ist, dass wir Linke diese Aufrüstung nicht mitmachen, da dagegen stehen, gegen Rüstungsprojekte stimmen werden. Dafür sind wir da.
Ja, ich bin heute überrascht worden, und zwar mit dem Planungsstopp für die S21 Filderntrasse West. Das heißt, es geht mal wieder um Stuttgart 21, und da hat ja unter anderem auch hier der Flughafen ja ein Teilstück zumindest. Das heißt, es gibt ja verschiedene Teile des Projektes, und da gibt es einen Planungsstopp für die S21 Filderntrasse West. Und das möchte ich mir jetzt ganz einfach kurz erklären lassen. Und ich habe mir jetzt einen Herrn da geholt, und zwar Steffen Siegel. Er ist Vorsitzender von der Schutzgemeinschaft Fildern. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, guten Tag.
Ja, kann man mir das kurz erläutern? Ich meine, 20 Jahre wurde da geplant. Es wurde Kritik geäußert. Und jetzt scheint es so zu sein, dass der grüne Regierungspräsident Wolfgang Reinmar hier einfach gesagt hat, hier lassen wir mal bleiben und das Ganze streicht. Das ist ja irgendwie so ein bisschen lässig.
Ja, das geht sicher nicht vordergründig nur um den Planungsstopp, sondern es geht um ein Abwägen. Wir machen seit 20 Jahren an einer Art Planung rum, beziehungsweise die Bahn macht dann rum. Und jetzt kommt eine Idee aus vom Bundesverkehrsministerium, die ganz anders aussieht. Und deswegen sagt der Reimer, wir können nicht dieses Erörterungsverfahren für das bisherige Verfahren durchführen, wenn es eine Alternativmöglichkeit gäbe. Also alles erstmal auf Null oder auf Stopp. Und das muss beides gegeneinander auch abgewogen werden. So, jetzt zunächst mal, was bedeutet diese bisherige Führung? Im Jahr 2002, also knapp 20 Jahre bereits, plant die Bahn dieses, hat es 10 Jahre lang nicht durchgebracht, und dann kam, weil es einfach nicht voranging, es gab Riesenprobleme, also die Bahnen, die von Zürich, Singen und so weiter hochkommen nach Richtung Stuttgart, sollten in Rohr, also kurz vor Vaihingen, sollten abbiegen auf eine S-Bahn-Trasse, die zum Flughafen führt. Und diese S-Bahn-Trasse ist sehr eng, mit zu engen Kurven, zu engen Tunneln und so weiter für die normalen Züge. Deswegen kamen die 10 Jahre nicht voran, bis dann Herr Ramsauer, damals Verkehrsminister, eine Ausnahmegenehmigung dafür aussprach mit ein paar Einschränkungen. Und seither, das ist jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre her, ist man nach wie vor an dieser Trasse dran und will die durchbringen. Dies bedeutet natürlich, wenn die Züge auf der S-Bahn fahren, dass die sich gegenseitig beeinträchtigen. Das führt dazu, dass am Flughafen selber, wo die S-Bahn auch direkt durchführt und jetzt die ganzen Gäubahnzüge noch kämen, große Probleme auftauchten. Dann hat man eine ganze Reihe Änderungen vorgenommen, aber alle sehr fragwürdig. Und wir kämpfen natürlich gegen dieses System und haben immer gesagt, lass doch die Gäubahn in Gottes Namen so wie bisher über Vaihingen auf der sogenannten Panoramastrecke nach Stuttgart runterfahren. Und die tatsächlich zum Flughafen wollen, vom Süden kommend, und das sind relativ wenige. Es ist bisher nie, obwohl wir es immer wieder gefordert hatten, eine wirkliche Untersuchung hat nie stattgefunden, wie viele wollen denn tatsächlich zum Flughafen. Aber die wollen, könnten in Vaihingen umsteigen in die S-Bahn und dann direkt an den Terminal hinfahren. Wenn man das geschickt aufeinander abstimmt, wäre das überhaupt kein Problem. Und das war die bisherige Planung, wobei man dann am Terminal noch ein drittes Gleis eingeführt hat und. Und jetzt kommt diese ganz neue Idee, weil dieser Mischverkehr, wie wir es immer hier nennen, Riesenprobleme macht für die an der Strecke liegenden Ortschaften, vor allem auf die S-Bahn, dass der Pünktlichkeit nachlässt und so weiter. Und es war klar, dass die Erörterung, die jetzt ansteht, zu einem ziemlichen Problem führt. Also die bisherige Planung ist einfach Murks. Und jetzt kommt relativ kurzfristig dieser völlig neue Gedanke von Steffen Bilger, diesem, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Stadt nun durch die Ortschaften zu fahren auf der S-Bahn, bauen wir von etwa Böblingen aus, ein bisschen dahinter, bauen wir einen 10 bis 12 Kilometer langen Tunnel unter allen Feldern hindurch, sogar an der Messe vorbei, in einem Schleife wieder zurück in diesen Bahnhof, der unter der Messe eigentlich jetzt für die Schnellbahnen von Ulm kommend nach Stuttgart eingeführt wird, in diesen Tiefbahnhof unter der Messe. Und dann hat der Herr Reimer, der Regierungspräsident, gesagt, also wir können nicht eine Erörterung durchführen, die wir seit 20 Jahren planen oder zumindest seit 10 Jahren in dieser jetzigen Form. Und plötzlich kommt eine völlig neue Idee, die müssen wir erstmal richtig prüfen. Also legen wir alles erstmal auf Eis und machen dort weiter.
Für mich kommt diese neue Idee nicht so ganz neu vor, sondern für mich erstmal, da hört sich es ganz einfach so an, mit neu ist es, wenn man einfach eine Stufe tiefer gehen, sprich alles in den Tunnel legen und dann ist gut. Ich meine, das haben wir ja schon bei Stuttgart 21, dass praktisch alles in einen Tunnel gelegt wird und eben unter der Erde irgendwelche Bahnhöfe entstehen.
Ja, bloß unter der Erde heißt noch lange nicht gut. Zunächst mal die Planung würde nochmal wahrscheinlich 10 Jahre länger dauern oder bis es dann letztendlich gebaut ist. Und es gäbe viele, viele neue Probleme. Also wir formulieren das so, dass die praktisch eine miserable Vorgabe, eine miserable Planung jetzt umlegen oder umsetzen in eine andere, ebenfalls miserable Planung. Und wir sagen, es ist doch so einfach. Lass die Gäubahnzüge auf der bisherigen Strecke nach Stuttgart runterfahren und die paar Flughafengäste oder Flughafenpassagiere, die dort fahren wollen, die sollen in Gottes Namen mal irgendwo in die S-Bahn umsteigen, die aber dann direkt an den Terminal hinführt. Während, wenn die jetzt in diesem Tunnel ankommen, dann kommen die nicht direkt am Terminal, sondern fahren in einem großen Bogen unten rein unter die Messe in diesen in diesen Bahnhof, der eigentlich für die ICE-Strecke Ulm-Stuttgart geplant war. Und dieser Bahnhof liegt 200 Meter unter der Erde. Dann müssen also die Fluggäste müssen dann erstmal hochkommen, die erst jetzt von Süden kommen, durch den Tunnel fahren und dann in den Tiefbahnhof unter der Messe, müssen 27 Meter hochkommen und dann 200 Meter bis zum Terminal hinlaufen mit Gepäck und allem. Das heißt, es ist viel komplizierter, als wenn man tatsächlich die Gäubahn belässt und dann in Vaihingen in die S-Bahn einsteigt, die allerdings dann direkt am Terminal hält. Das ist nur ein Punkt. Der zweite Punkt, der diesen Bilgertunnel, nennen wir es einfach, der gegen diesen Tunnel spricht, ist natürlich, dass dieser Bahnhof unter der Messe sehr knapp bemessen ist und ganz große Brandprobleme beinhaltet, was wir bei dem Gerichtsverfahren, das jetzt Anfang letzten Jahres oder im Frühsommer letzten Jahres in Leipzig stattfand, deutlich vorgebracht haben, dass dort, wenn jetzt noch zusätzlich durch diesen Bahnhof, der eng ist, zweigleisig nur, wenn da jetzt auch noch diese Gäubahnzüge und der Zürich-IC kommt, dann wird es dort echt problematisch. Und dann fahren die von diesem Tiefbahnhof, kommen sie wieder hoch auf die Filter und fahren dann in einem ganz langen Tunnel runter in den Bahnhof in Stuttgart unten, der auch viel zu eng bemessen ist. Also wir sagen, lasst die Züge, die Gäubahnzüge auf der bisherigen Strecke und führt sie runter zum Bahnhof in Stuttgart, oberirdisch in den Bahnhof einfahren. Dies hätte eine ganze Reihe von Vorteilen. Also nochmal, wir ersetzen eine Murksplanung durch eine andere Murksplanung. Man müsste jetzt in beiden Verfahren nochmal in die Tiefe gehen, um das deutlicher zu machen. Aber beide sind an sich untragbar. Und das, was wir vorschlagen, ist billiger. Die haben wir, die Strecke darunter. Das Problem ist unten der Anschluss an den Bahnhof, aber auch das ist machbar. Und das ist unser Vorwurf. Was machen die jetzt dort? Die werden für lange, lange Zeit nichts Vernünftiges auf den Filtern hinkriegen. Und wenn die da unten umbauen, muss der Zürichzug sowieso oder Singenzug sowieso irgendwo hier auf den Filtern eine Endstation bekommen für die Zeit, die da unten gebaut wird, weil sie nicht mehr angeschlossen werden dann. Und mit einer S-Bahn zum Flughafen führen. Alles. Also es wird eine sehr, sehr lange Unterbrechung geben, die eigentlich unverantwortlich ist für eine solche Strecke Zürich-Stuttgart.
So, hier Steffen Siegel von der Schutzgemeinschaft Fildern zum Planungsstopp für die S21 Filternstraße West. Das heißt, der alte Plan wird eingemottet, aber der neue Plan hat eben auch seinen Knoten. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 11. Februar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.